Euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Wort aus dem 2. Thessalonicher Brief, und zwar 2. Thessalonicher Kapitel 3, die Verse 6 bis 18. Thessalonicher Kapitel 3, die Verse 6 bis 18. Gott schreibt der Apostel Paulus, inspiriert durch den Geist Gottes: Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemandem von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Ihr aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, dieser vorletzte Vers, dieser Vers 17, ist aufschlussreich. Er ist insofern aufschlussreich, als er zeigt, dass Paulus normalerweise seine Briefe einem Sekretär diktierte. Und dieser Vers ist ferner insofern wichtig und aufschlussreich, als Paulus sich darüber im Klaren war, dass auch falsche Briefe unter seinem Namen im Umlauf waren. Das hatte der Apostel schon angedeutet, und zwar in 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Dort ermahnt er: Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken versetzen, weder durch einen Geist, noch durch Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, dass der Tag des Christus schon da sei. Es gab also Briefe, die unter dem Namen des Apostels Paulus kursierten, die eindeutige Irrlehren enthielten, so als sei die Wiederkunft Christi schon geschehen. Und so nimmt der Apostel Paulus hier am Ende dieses Briefes selbst den Stift seines Sekretärs in die Hand und er schreibt die letzten Sätze mit eigener Hand. Und dabei ist ganz offensichtlich das Ziel, diesen Brief zu authentizieren, also die Echtheit des Briefes zum Ausdruck zu bringen. Brüder und meine Schwestern, aber kommen wir nun zur Kernaussage dieses Abschnittes. Nun, ein nur oberflächlicher Blick auf unseren Abschnitt kann sehr schnell zu der Frage führen, warum hast du einen solchen Abschnitt für den ersten Advent herausgesucht? Musste das sein? Das passt doch gar nicht. Nun, der Grund für die Wahl dieses Abschnittes ist zum einen, dass ich gerne mit der Serie über den zweiten Thessalonicher Brief in diesem Jahr zum Abschluss kommen wollte. Zum anderen aber wollen wir uns auch daran erinnern, dass gerade dieser zweite Thessalonicher Brief und vielleicht so sehr wie kein anderer Brief des Apostels Paulus von dem Kommen Christi, und zwar genauer gesagt von der Wiederkunft Christi spricht. Vielleicht wie kein anderer Brief des Apostels Paulus. Und gerade angesichts dieser Thematik, denken wir noch einmal an die Kapitel 1 und 2, kommt der Apostel auch auf Punkte zu sprechen, die wir merkwürdigerweise gar nicht mit dem Thema des Kommens Christi in Verbindung bringen. Ich glaube, worum geht es hier in diesem Abschnitt 2. Thessalonicher 3, die Verse 6 folgende. Da geht es zum einen um das Thema der Arbeit. Der Apostel Paulus führt aus die Bedeutung und die Notwendigkeit unseres Arbeitens im Alltag. Zweitens spricht er auch über Gemeindezucht. Und drittens spricht er noch über das Thema, wie der Apostel sich im Blick auf finanzielle Nöte in seinem Leben verhält. Nun, wenn man dann sagt, das sind merkwürdige Themen zum ersten Adventssonntag, dann antworte ich darauf, ganz offensichtlich schließen sich für den Apostel Paulus ist das Thema des Wartens auf das Kommen des Sohnes Gottes, auf das Kommen unseres Herrn und etwa Arbeiten und etwa Gemeindezucht und etwa auch die Frage, wie wir uns im Blick auf finanzielle Nöte, Mängel verhalten sollen, nicht aus. Eher ist es wohl etwas anderes, was uns stört, oder? Ist es nicht, dass diese Themen Arbeiten, Gemeindezucht und auch das Verhalten im Blick auf Finanzen doch eigentlich recht unpopuläre Themen sind, jedenfalls in der heutigen Zeit? Wer möchte schon eine Predigt hören über das Thema Gemeindezucht? Meistens ist das doch ein recht unerfreuliches, unerquickliches, unerbauliches Thema, oder? Also hören wir lieber weg. Und es kommt im Leib Christi vor. Dabei geht es dann um Menschen, die aus der Spur der Nachfolge des Herrn herausgetreten sind, die gleichsam aus der Reihe getanzt haben und in ihrem Weg beharren, und sie müssen dann gezogen werden, wieder hin zum Leib Christi, auch wenn es zunächst durch Strafen und durch harte Maßnahmen hindurch muss. Oder denken wir an das Thema der Arbeit. Das Thema der Arbeit ist in unserer Gesellschaft nicht sonderlich populär. Anders sieht es aus bei der Frage, ob wir einen Arbeitsplatz haben. Aber das sind ganz sicher in unserer Gesellschaft zweierlei Dinge. Aber wenn wir schon über unsere Arbeit sprechen, dann doch mehr in dem Sinn, ach, lass uns doch wenigstens am Sonntag mit diesem Thema in Ruhe. Und drittens spricht der Apostel darüber, dass er, wie es in Vers 9 hier heißt, Kapitel 3, Vers 9, ein Recht hat, von der Gemeinde finanziell versorgt zu werden. Wer will das denn hören? Paulus fügt dann sofort hinzu in Vers 8, er verzichtet auf dieses Recht. Aber trotzdem, ist das denn ein so geistliches Thema? Und vor allem geht es in diesem Abschnitt um das Thema der Arbeit. Es ist nicht ganz klar, was diese Leute bewegte, die sagten, nein, wir wollen eigentlich nicht arbeiten. Einige Ausleger nehmen an, dass das die gleichen Leute waren, die eben diese Auffassung vertraten und in die Gemeinde hineintrugen, der Tag des Herrn, er sei bereits gekommen. Was müssen wir uns da noch mit irdischen Dingen beschäftigen? Also etwa die Situation, die der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher Kapitel 2 anspricht. Andere Ausleger sind der Meinung, es geht hier eher um Leute, die zwar nicht sagten, dass der Tag des Herrn schon da sei, aber die da sagten, der Tag der Wiederkunft Christi steht unmittelbar bevor. Wenn das so ist, was sollen wir da noch arbeiten? Was sollen wir uns da noch hier anstrengen auf dieser Erde? Ich gestehe, dass ich ähnliche Gedanken auch einmal hatte, als ich Teenager war. Was soll ich noch Chemie lernen, wenn der Herr doch bald wiederkommt? Was soll ich noch anständig für die Schule arbeiten, wenn der Herr doch bald wiederkommt? Paulus, wir werden das noch sehen. Denkt auch darüber anders. Wieder andere sind der Meinung, diese Leute, die hier sagen, nein, wir wollen nicht arbeiten, wir sind uns zu gut zum Arbeiten, das sind Leute, die damals aus der griechischen Kultur herauskamen. Und in der griechischen Kultur war es so üblich, dass alles, was mit Händen zu arbeiten war, minderwertig war. Das galt in der Regel als Sklavenarbeit. Und ein freier Bürger, der beschäftigte sich damit nicht. Gut, er tat vielleicht mal was, aber das war dann mehr eine Frage des Ausgleichens. Aber normalerweise arbeitete er, wie man so schön sagte, geistig. Nun, möglicherweise sind alle drei Aspekte richtig. War so eine Mischung von all diesen dreien, die hier auftraten und dann eben in die Gemeinde diese Idee hineintrugen, ach, hören wir doch auf zu arbeiten. Es ist tatsächlich so, dass der Apostel Paulus gerade in der Gemeinde von Thessaloniki immer wieder diesen Punkt ansprechen musste. Wenn wir einmal kurz umblättern, schon im ersten Thessalonicher Brief in Kapitel 4, in den Versen 11 und 12, da ermahnt er sie, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 11 und Vers 12, und sagt, und sucht eure Ehre darin, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und, das betont er hier sehr stark, mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie ich es euch geboten habe, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen, die draußen sind oder die außerhalb der Gemeinde sind und niemand nötig habt. Nicht da offensichtlich hatte der Apostel Paulus von Timotheus, als er zurückkam, gehört, dass einige eben nicht arbeiten, dass einige faul waren. Und Paulus erinnert sie daran, Leute, darüber habe ich schon mit euch gesprochen, als ich bei euch war. Aber offensichtlich hat es nichts gebracht. Und Paulus weist darauf hin, Leute, wenn ihr so lebt, wenn ihr einen solchen Lebensstil habt, dann gebt ihr ein erbärmliches, ein sehr klägliches Zeugnis für die Nichtchristen, für die Menschen, die außerhalb sind, die draußen sind. Und deswegen seid gerade im Bereich der Arbeit sehr sorgfältig. Verhaltet euch hier ehrbarlich, wie er sagt, oder ehrenhaft. Und sorgt dafür, dass ihr niemandes bedürfet. Nun lesen wir weiter. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 14 schreibt der Apostel, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, lebt im Frieden miteinander. Und dann Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen. Verwarnt die Unordentlichen. Und da kann man auch fragen, Paulus, an was denkst du hier? Was ist mit diesen Unordentlichen gemeint? Nun, es ist hier tatsächlich für uns heute nicht ganz klar, was meint er. Aber wenn wir nun den 2. Thessalonicher Brief uns anschauen und hier Vers 6, da kommt genau dieses gleiche Wort, nämlich dieses Wort Unordentliche vor. Und hier, aus dem Zusammenhang, wird sehr deutlich, an was für Menschen er denkt. An Menschen, die meinen, sie sollten nicht arbeiten. Und der Apostel Paulus hatte sie ermahnt und hatte gesagt, Leute, arbeitet mit euren Händen. Und hier nun, im 2. Thessalonicher Brief, da wird er deutlicher. Offensichtlich hat er gehört, ich habe mit dieser Ermahnung keinen Erfolg gehabt. Die Leute denken nicht daran zu arbeiten, im Gegenteil, sie steigern sich wohl immer mehr in ihre Ideen hinein. Vielleicht war es eine mehr fieberhafte, fiebernde, apokalyptische Lebenseinstellung. Vielleicht auch aufgrund überspannter Geistlichkeit. Was will ich mich noch mit dem Irdischen beschäftigen? Ich bin doch so geistlich. Paulus sagt, es ist im Kern eine Haltung der Unordentlichkeit. Es ist im Kern eine Haltung der Eitelkeit. Aber wie auch immer, diese Leute ignorierten die Ermahnung des Apostels Paulus. Und nun in unserem Abschnitt, hier, in Kapitel 3, Vers 6 folgende, wird der Apostel deutlicher, strenger, unerbittlicher, harscher. Wir gebieten euch aber, Brüder, so heißt es hier, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die ihr von uns empfangen habt. Ist es nicht aufschlussreich? Hier wendet sich der Apostel keineswegs noch einmal an die Unordentlichen, sondern er wendet sich hier an die Gemeinde und sagt, jetzt zieht Konsequenzen daraus. Er spricht dann noch einmal ganz kurz die Unordentlichen an, nämlich in Vers 12, aber im Kern wendet er sich in diesem Abschnitt an die Gemeinde und sagt, zieht euch zurück. In Vers 14 wird er sogar noch deutlicher. Da sagt er, habt keinen Umgang mit ihnen. Sehen Sie, es kann die Situation in einer Gemeinde eintreten. Da hat Reden, da hat Ermahnen keinen Sinn mehr. Sondern da ist die einzige Form der Verkündigung an solche Leute diejenige, dass man sagt, wendet euch ab, habt keinen Umgang mit ihnen und zeigt ihnen so, was ihr von ihnen denkt, beziehungsweise was Gott von ihnen denkt. Zieht euch zurück von ihnen, so lesen wir hier in Vers 6. Das meint so viel wie, wendet jemandem den Rücken zu. Habt keinen Umgang mehr mit ihm. Besucht ihn nicht mehr. Meide ihn. Und dieses Meiden ist notwendig, um des Unordentlichen willen. Nämlich damit er wieder zurückfindet. Und deswegen muss man streng sein. Wir kommen darauf noch, in Vers 14 und 15. Das tun wir nicht aus Rache, sondern um ihn wieder zurückzuziehen, zurückzubringen. Der Apostel Paulus ermahnt hier an diese Anweisung des Meidens eines solchen Bruders, muss sich dann auch tatsächlich eine ganze Gemeinde halten. Es geht also nicht an, dass dann einer aus der Gemeinde meint, nun ausgerechnet hier seine seelsorgerlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen zu sollen und dann auch unter dem Mantel, das sei Liebe, die anderen sind lieblos. Nein, nein. Das wäre dann eine sehr, sehr billige Form der Sentimentalität. Und es wird sich furchtbar rächen. Es gibt eine Form der Verkündigung, die nichts anderes ist, als die Botschaft enthält, jetzt wende ich mich von dir ab. Übrigens, Jesus sagt das auch einmal in der Bergpredigt. Er gebraucht hier einmal ein sehr drastisches Beispiel. Er spricht hier davon, dass man die Perlen nicht den Schweinen vorwerfen soll. Und er fügt dann bezeichnend hinzu, es könnte sein, dass sie sich umwenden und euch dann zerreißen. Eben, weil man viel zu nachgiebig war. Das ist Sentimentalität und hat mit Liebe nichts zu tun. Nein, so ermahnt der Apostel Paulus hier, seid konsequent. Der Apostel Paulus begründet das Gebot, sich von diesen eitlen, aufgeblasenen, supergeistlich vorkommenden, aber in Wahrheit stinkfaulen Christen zurückzuziehen, zweifach. Zunächst in den Versen 7 und 9 begründet er das mit seinem eigenen Beispiel. Ihr selbst wisst, wie ihr unserem Beispiel nachfolgen sollt. Paulus stellt sich hier selbst als ein Beispiel, als ein Vorbild hin, dafür, dass man sich eben von diesen eitlen, aufgeblasenen, faulen Schmarotzern zurückziehen soll. Erinnert euch doch, sagt Paulus. Wisst ihr nicht, wie wir damals in Thessaloniki bei euch waren? Wir, Silas und Timotheus und Paulus, da verhielten wir uns nicht unordentlich. Vielmehr haben wir euch durch unser eigenes Beispiel, durch unser eigenes Vorbild etwas illustriert, etwas dargelegt, nämlich wie ein Christ in seinem Alltag leben und handeln soll. Ihr hättet es an uns lernen können. Christsein hat nichts zu tun mit Traumtänzertum, mit Trödeligkeit und mit Gammeligkeit und mit Tagedieberei. Wir haben, so sagt der Apostel, für unseren eigenen Bedarf selbst gesorgt. Ganz offensichtlich war es auch so, dass Paulus sensibel dafür war, dass es für ihn in seiner Situation nicht weise war, Geld oder irgendeine Unterstützung von der Gemeinde zu nehmen, der er das Wort Gottes verkündete. Er schreibt auch darüber im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, in den Versen 3 bis 7 und betont hier, ich habe ohne Betrug gearbeitet und ich kam nicht zu euch mit einem Vorwand der Habsucht. Ich kam nicht, um auch nur versteckt von euch Geld kassieren zu wollen. Wie beschreibt er hier seine Tätigkeit in Vers 8? Er sagt, wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Wir haben nicht auf Kosten anderer Leute gelebt, sondern mit Mühe und Not haben wir manchmal sogar die Nacht noch zum Tage gemacht, um durchzukommen, um niemanden von euch zur Last zu fallen. Nicht wahr, diese Arbeit war nicht eine Beschäftigungstherapie. Das war hart. Aus der Apostelgeschichte 17, dort wird uns ja berichtet, wie Paulus, Silas und Timotheus nach Thessaloniki kommen. Da wissen wir, dass er während dieser Zeit, dass Paulus während dieser Zeit im Haus des Jason wohnte. Er genoss dessen Gastfreundschaft, aber er lebte nicht auf seine Kosten. Die Freundschaft des Jason führte nicht zu einem trödeligen und schon gar nicht zu einem schmarotzerhaften Leben. Vielmehr setzten Paulus und seine Mitarbeiter sehr viel Energie daran, um sich selbst durchzubringen, und zwar während sie das Wort Gottes auch noch verkündeten. Und zweitens, neben seinem eigenen Vorbild erinnert der Apostel auch an die Anweisungen, die er bereits gegeben hatte. Er verkündet hier also nicht etwas Neues. In Vers 6 sprach er schon von den Überlieferungen, die ihr von uns empfangen habt. Und in Vers 10 erinnert der Apostel Paulus noch einmal an die Anweisung, wer nicht arbeiten will, der soll nicht essen. Bitte hören wir bei dieser Anweisung sehr genau hin, was das Wort Gottes hier gebietet und was es nicht gebietet. Das ist nicht dasselbe, wenn man etwa in sozialistischen Gesellschaftsideologien davon spricht, seien sie nun nationalsozialistisch oder auch dem sogenannten internationalen Sozialismus verpflichtet, wo es dann heißt, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Das steht hier nicht. Sondern der Apostel spricht hier davon, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Wir können auch übersetzen, wer nicht wünscht zu arbeiten, der soll nicht essen. Wer keine Lust hat zu arbeiten, der soll auch nicht essen. Also die Betonung liegt hier auf dem Nicht-Wollen. Der Apostel hat hier nicht diejenigen vor Augen, die physisch etwa nicht in der Lage sind, nicht arbeiten zu können, weil sie krank sind oder gebrechlich. Darauf kommt er gleich noch. Oder weil es Umstände gibt, die außerhalb seiner oder ihrer Kontrolle liegen, wirtschaftliche Rezession, und dass sie so arbeitslos geworden sind, aber die doch wirklich nach Arbeit suchen. Sondern noch einmal, er denkt hier an Leute, die keine Lust haben zu arbeiten, die nicht arbeiten wollen, die sich vielleicht zu fein, vielleicht zu geistlich vorkommen, um zu arbeiten oder aus welchen Gründen auch immer. Und dann, wenn es etwa in der Gemeinde zur Armenspeisung kommt, dann sind sie ganz vorne dran und halten gleich ihren Teller hin und sagen, jetzt ernährt mich. Oder die dann bei einer christlichen Familie, wenn das Mittagessen auf dem Tisch steht, sich wie von selbst dort einfinden. Nicht wahr? Das ist der Unterschied zwischen diesem ideologisierten Slogan, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen, und dem biblischen, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Und diese Unterscheidung sollten wir sehr genau festhalten, um auch hier einen Bruder, eine Schwester, die aus welchem Grund auch immer arbeitslos geworden ist, gegen ihren Willen, gegen seinen Willen, nicht in irgendeiner Weise zu desavouieren. Übrigens macht der Apostel hier keinen Unterschied, das möchte ich allerdings auch sagen, zwischen reichen und armen Leuten. Also im Sinn von, naja gut, wenn du nichts hast, dann musst du halt arbeiten, bleibt dir halt nichts anderes übrig. Aber nehmen wir an, wenn du eine dicke Erbschaft gemacht hast, dann könntest du es dir ja vielleicht leisten, ein ruhiges Leben ohne Arbeit zu tun. Wo man aufhören kann zu arbeiten, weil man vielleicht auch inzwischen schon genug Geld verdient hat, an der Börse oder was weiß ich. Auch das ist keine christliche Lebenseinstellung. So in den Tag hinein zu leben nach dem Motto, ich kann es mir ja leisten, ich habe ja genug. Ich bin ja finanziell nicht von meiner Arbeit abhängig. Ich bin davon überzeugt, dass der Apostel Paulus auch diesen Leuten sagt, nein, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Es liegt eine Bedeutung in der Arbeit, die die Grenze des Sich-Kümmerns um den eigenen Lebensunterhalt überschreitet. Das lesen wir gleich in den nächsten Versen, aber gehen wir Vers für Vers durch. Vers 11 gibt uns ein klareres Bild über diese Unordentlichen, an die der Apostel hier denkt. Er spricht hier von Leuten, die unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, und dann steht hier in manchen Übersetzungen, die fremde Dinge treiben. Oder in der neuen Schlachterübersetzung steht, die unnütze Dinge treiben. Wenn man dieses Wort einmal im Griechischen sich anguckt, dann meint das eigentlich so viel wie, die alles das tun, was um die Arbeit herum liegt. Die den ganzen Tag sozusagen damit beschäftigt sind, durchaus sehr eifrig beschäftigt sind, der Arbeit aus dem Weg zu gehen. In einem Kommentar ist das einmal folgendermaßen formuliert. Das sind Leute, die in den Basaren der anderen Christen herumsaßen, und diese Leute, die also arbeiteten, die eifrig waren, mit ihren religiösen Wahnideen verwirrten, diese Leute quatschten die anderen Christen voll, ich sage es einmal etwas sehr banal, sie laberten sie voll und dann am Abend nach Hause zurückkehrten, natürlich nichts hatten, und dann bei anderen Gliedern in der Gemeinde eben wie zufällig vorbeikamen, um deren Gastfreundschaft, es sind ja Christen, in Anspruch zu nehmen. Unordentliches, ein ungeistliches Leben. Aber aus einem anderen Grunde hat dieses Gebot, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, nichts mit Gesellschafts- oder Staatsutopien zu tun. Denn wenn wir weiterlesen, erkennen wir, dass dieses Gebot nicht nur unter dem Aspekt steht, sorgt für euch selbst, ihr Christen, So, wenn wir jetzt die nächsten Verse lesen, dann gibt es noch einen Aspekt. Nämlich, dieses Wort steht auch unter dem Aspekt der selbst aufopfernden Liebe des Christus, nämlich des Gutestuns, wie es in Vers 13 heißt. Der Herr gebietet also in seinem Wort, arbeite so viel, dass du nicht nur für dich selbst sorgen kannst, sondern auch, dass du die Möglichkeit hast, Gutes zu tun für deine Brüder, und zwar für die, die es wirklich bedürfen. Und er sagt, werde darin nicht müde, werde darin nicht matt. Ich will es mal umschreiben, was der Apostel hier sagt. Er sagt, ihr Christen, ihr habt nicht das Ideal in der Ethik der Autarkie, dass ich sozusagen so lebe, dass ich keinen anderen brauche. Zu dieser Ethik konnten sich etwa auch die Stoiker noch aufraffen. Nein, eure Ethik ist tatsächlich eine Ethik der Liebe. Und das heißt, ihr habt auch immer den Bedürftigen im Auge. Nicht den Schmarotzer, ich hoffe, das ist klar, aber den, der es wirklich bedarf. Und deswegen arbeitet ihr nicht nur so viel, dass ihr nicht anderen auf der Tasche liegt, sondern ihr arbeitet so viel, dass ihr auch für diejenigen, die unverschuldet Mangel haben, einstehen könnt und sie unterstützen könnt. Im Epheserbrief in Kapitel 4, Vers 28 schreibt der Apostel Paulus einmal Folgendes. Er schreibt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Das ist richtig. Darf man als Christ nicht machen. Aber der Apostel fügt dann hinzu, sondern er bemühe sich vielmehr, mit den Händen Gutes zu tun. Nicht? Was ist ein Mensch, der nicht stiehlt? Das kann auch jemand sein, der gerade Pause macht beim Stehlen. Aber dann ist er immer noch ein Dieb. Ein Christ ist jemand, der mit seinen Händen arbeitet, um Gutes zu tun. Und dann fügt der Apostel hier in Epheser 4, Vers 28 noch etwas hinzu. Er sagt, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. So viel sollst du, Bruder, sollst du, Schwester, arbeiten, damit du abgeben kannst. Damit du gewissermaßen noch Ressourcen frei hast, noch Möglichkeiten hast, um anderen zu helfen. Es geht dem Apostel Paulus hier also um eine Liebe, in der man nicht nur dem anderen nicht auf der Tasche liegt, sondern bereit ist, dem zu helfen, denen zu helfen, die im Leib Christi Mangel haben und die wirklich unsere Unterstützung benötigen. Eines der einflussreichsten Bücher im Bereich der Soziologie ist das Buch des deutschen Soziologen Max Weber, der lebte ungefähr in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und dieser Mann schrieb einen Artikel, einen aufsehenerregenden Artikel mit dem Thema Ethik und der Geist des Kapitalismus. In diesem Buch wirft Max Weber die Frage auf, warum Christen, und er denkt hier ganz besonders an evangelische Christen, an Protestanten, an Calvinisten, wie er sagt, so fleißig sind. Warum sind die eigentlich so fleißig? Und Max Weber erklärt das damit, dass er sagt, dieses sei zurückzuführen auf die calvinistische Lehre der Prädestination. Er sagt, schau dir doch mal die Christen an. Die arbeiten hart, sie leben verhältnismäßig bescheiden. Er spricht dir davon, sie leben asketisch. Sie leben sparsam. Sie brauchen nicht alles auf, was sie erarbeitet haben, sondern sie sparen das an. Kurzum, sie können das Erwirtschaftete wieder investieren und, so sagt Max Weber, auf diese Weise entsteht oder sei der Kapitalismus entstanden. Eben, ich arbeite mehr, ich kann das Erwirtschaftete wieder investieren, weil ich es halt nicht verbrauche, so bekomme ich mehr und so ist dann der Kapitalismus entstanden. Und Max Weber fragt dann weiter, er fragt, warum leben denn diese Christen eigentlich so? Was ist ihre Motivation? Und seine Antwort lautet, Christen suchen die Gewissheit ihrer Erwählung, ihrer Prädestination durch ihren Erfolg zu bekommen. Es sei also, so sagt Max Weber, ein Zeichen und ein Beweis ihrer Erwählung, ihres Erwähltseins, wenn sie Erfolg haben. Ich möchte mich heute Morgen nicht mit dieser These ausführlich auseinandersetzen. Es ist sehr viel Kritik an dieser These gekommen. Zum Beispiel wurde darauf hingewiesen, dass es durchaus Gegenden gab, in denen die reformierte Erwählungslehre verkündet wurde, in denen nun wahrlich kein Kapitalismus entstand, wie zum Beispiel in Ungarn. Tatsache ist ferner, dass etwa in den Niederlanden oder in den britischen Inseln es vor allem die Juden waren, die für das Aufkommen des Kapitalismus dort verantwortlich waren. Sie hatten den Geldhandel in der Hand. Und Tatsache ist ferner auch, dass auch in völlig nichtchristlichen Ländern der Kapitalismus aufbrach, etwa im 20. Jahrhundert in Japan. Und außerdem ist noch darauf hinzuweisen, dass Calvin gerade nicht lehrte, dass Erfolg oder beruflicher Erfolg oder wirtschaftlicher Erfolg ein Zeichen der Erwählung ist, sondern gerade das Gegenteil. Leiden ist ein Zeichen der Erwählung. Und so sagt es auch die Heilige Schrift. Nein, worum es mir hier geht heute Morgen ist, achten wir einmal darauf, dass diese Argumentationsführung von Max Weber hier in diesem Abschnitt und auch sonst nirgendwo in der Heiligen Schrift zu finden ist. Paulus sagt ihnen gerade nicht, ihr müsst deswegen so hart arbeiten, um Erfolg zu haben, um auf diese Weise eurer Erwählung gewiss zu sein. Sondern er sagt, arbeitet hart, damit ihr euren wirklich bedürftigen Brüdern auch in materieller Hinsicht Liebe erweisen könnt, dass ihr ihnen Gutes tut. Das ist die Perspektive. Und aus dieser Perspektive sagt Paulus dann auch, obwohl wir das Recht dazu haben, selbst unterstützt zu werden, Kapitel 3, Vers 9, gleichwohl habe ich davon keinen Gebrauch gemacht. Ich verzichte also auf mein Recht. Und bitte lesen wir hier genau. Paulus könnte hier missverstanden werden. Er verzichtete auf seine Unterstützung. Er arbeitete lieber Tag und Nacht mit seinen eigenen Händen und doch fügt er hinzu, ich habe ein Recht dazu, unterstützt zu werden, Vers 9. Als er das schreibt, hatte er vermutlich die Ältesten in Thessaloniki vor Augen, von denen er bereits im 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 5 sprach. Oder wenn wir kurz umblättern wollen, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 17, da spricht der Apostel einmal davon, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelte Ehre würdig geachtet werden. Besonders die, die im Wort und in der Lehre arbeiten. Da kann man sich jetzt fragen, ja, wie sieht denn diese doppelte Ehre aus, die diese Ältesten haben sollen? Und wir brauchen nur weiterzulesen. Da sagt es der Apostel. Denn die Schrift sagt selbst, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Er weist ihnen doppelte Ehre. Sorgt dafür, dass auch sie genug zu ihr essen haben. Sie, die einen Großteil ihrer Zeit dafür verwenden, in der Gemeinde tätig zu sein und zu leiten. Von daher darf das persönliche Beispiel des Apostels nicht missverstanden werden. Er betont ausdrücklich, auch ich habe ein Recht, um von der Gemeinde versorgt zu werden, während ich euch das Wort Gottes bringe. Aber, er fügt hinzu, ich verzichte auf dieses Recht. Und im 1. Korintherbrief Kapitel 9 sagt er sogar, das ist meine Ehre, dass ich darauf verzichte. Was er so nachdrücklich sagt, das sagt er eben auch, um diesen unordentlichen Menschen in Thessaloniki gleichsam den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, um ihnen deutlich zu machen, wie eitel, wie leer, wie hohl sie sind. Er, Paulus, er hatte ein Recht darauf, von der Gemeinde unterstützt zu werden, aber er verzichtete darauf, Er nahm dieses Recht nicht in Anspruch. Dagegen haben diese unordentlichen Leute kein Recht auf Unterstützung durch andere Christen. Aber sie nehmen dieses Nichtrecht in Anspruch. Sie schmarotzen. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal auf die erste Schriftlesung, die wir heute hörten, hinweisen im 2. Korintherbrief, Kapitel 11 in den Versen 7 bis 9. Dort stellt der Apostel Paulus eine Frage und ich weiß nicht, ob wir verstanden haben, worum es hier geht. Er stellt hier die Frage, oder habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, sodass ich euch unentgeltlich das Evangelium Gottes verkündigt habe. Vers 7. Nicht wahr? Was war hier passiert? Was lief hier ab in Korinth? Nun, es kamen ganz offensichtlich, ich sagte das schon, falsche Lehrer, offensichtlich aus Jerusalem, in die Gemeinde in Korinth und sie griffen Paulus an und sie bezeichneten ihn als einen falschen Apostel. Es ist nun wirklich zynisch, ironisch, die Angriffe gegen Paulus untermauerten. Sie sagten, guck mal, der Paulus, der bittet um kein Geld, wenn er euch das Evangelium verkündet. Und das nahmen diese Leute in Korinth nun als Munition, um Angriffe gegen Paulus zu lancieren. Sie sagten, Paulus weiß im Grunde, dass er kein richtiger Apostel ist. Deswegen verzichtet er auf Geld. Paulus weiß, wie fragwürdig seine Lehre ist und deshalb traut er sich nicht, Geld von euch zu nehmen. Da steht dieser Apostel in einer wirklich hilflosen, bitteren Situation. Ich war in 1. Korinther Kapitel 9, da warfen diese Christen in Korinth dem Paulus vor, Paulus, du evangelisierst nur, damit du Geld absahnen kannst. Und hier drehten sie den Spieß um und machten aus dem Umstand, dass er kein Geld nahm, ein Netz gegen ihn. Daran können wir übrigens auch lernen, wenn sie einmal in ein Netz von Intrigen hineingeraten sind, sie können sich dann verhalten, wie sie wollen. Es wird immer gegen sie ausgelegt. Und genauso erging es hier auch dem Apostel Paulus in Korinth. Habe ich eine Sünde begangen, fragt er hier, dass ich kein Geld von euch nahm? Wollt ihr mir das wirklich vorwerfen? Hier wurde nach dem Motto argumentiert, was nichts kostet, das ist auch nichts wert. Paulus, wenn du kein Geld dafür nimmst, naja, wir wissen schon. Denn es war tatsächlich im ersten Jahrhundert üblich für Leute, die herumreisten, Reden hielten, Lehren verbreiteten, dass sie dafür Geld bekamen. Und wer nicht Geld verlangte, der war also offensichtlich nicht weise, so wurde argumentiert. Das war offensichtlich nicht viel wert. Und genau so wird hier gegen Paulus argumentiert. Dann gingen sie noch weiter. Seht, sagten sie, Paulus sagt doch selbst, ein Apostel hat das Recht dazu, Geld für seinen Dienst zu bekommen. Er selbst nimmt also kein Geld. Also bitte, ist er kein Apostel? Wir können ihn mit seinen eigenen Worten schlagen. Er ist ein falscher Apostel. Und das war diese traurige, diese ironische Situation, in der Paulus sich befand. Der Verzicht des Apostels auf sein Recht wurde hier noch gegen ihn verwendet, wurde gegen ihn ausgeschlachtet. Es wurde verwendet als ein Angriff, als eine Anklage auf ihn. Das kann uns auch ein Trost sein, wenn wir einmal in Intrigen hineingeraten. Der Apostel Paulus spricht davon, dass diese unordentlichen Christen bezeichnet werden sollen oder, wie es in Vers 14 auch übersetzt ist, gekennzeichnet werden sollen. Es ist nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Ist damit gemeint, dass sie einmal von der Kanzel herab ermahnt werden sollen? Vielleicht auch von der Kanzel sollen ihre Namen abgekündigt werden? Wie auch immer, es ist ganz offensichtlich, es geht offensichtlich darum, dass diese Leute in der Gemeinde bekannt gemacht werden. Es soll auf jeden Fall unmissverständlich deutlich gemacht werden, wer diese Unordentlichen sind, und dass wir uns von diesen Unordentlichen distanzieren, dass wir mit ihnen nichts zu tun haben. Habt keinen Umgang mit ihnen, also bitte keine sentimentale Seelsorge in Anführungsstrichen. Aber das Ziel dieser Strenge, auch dieser Strenge, ist nicht Rache. Ist nicht, um ihnen irgendetwas auszuweisen, sie in irgendeiner Weise fertig zu machen. Ist auch nicht, wie es Paulus hier sagt, den Betreffenden wie einen Feind zu betrachten, sondern, wie es in Vers 15 heißt, ihn zurechtzuweisen wie einen Bruder. Sehen Sie, es geht nicht um Rache, sondern es geht um Wiederherstellung. Denn vergessen wir nicht, der Herr kommt. Und da ist es unsere Aufgabe, bis dahin ordentlich zu wandeln, auch im Blick auf uns selbst. So ordentlich zu wandeln, dass wir auch haben für die wirklich Bedürftigen in unserer Gemeinde. Und da ist es dann auch unsere Aufgabe, unseren Bruder, sei es auch manchmal durch Strenge hindurch, wieder hinzuziehen zum Herrn. Denn Gemeindezucht hängt eben mit diesem Ziehen zusammen. Möge der Herr dieses sein Wort an uns segnen. Amen.